Liebe Geschwister und Freunde, zu dem Thema Höhen und Tiefen der Gemeinde möchte ich lesen aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 6, 1 bis 11. Bringt es jemand von euch, der einen Rechtsstreit mit dem anderen hat, über sich, vor den Ungerechten zu streiten und nicht vor den Heiligen? Oder wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Und wenn durch euch die Welt gerichtet wird, seid ihr dann nicht würdig, über die geringsten Dinge zu richten? Wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden, wie viel mehr über Alltägliches? Wenn ihr nun über alltägliche Dinge Rechtshändel habt, so setzt ihr die zu Richtern ein, die in der Gemeinde nichts gelten? Zur Beschämung sage ich es euch, also nicht ein Weiser ist unter euch, auch nicht einer, der zwischen Bruder und Bruder entscheiden kann, sondern es streitet Bruder mit Bruder und das vor Ungläubigen. Es ist nun schon überhaupt ein Fehler an euch, dass ihr Rechtshändel miteinander habt. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen, sondern ihr selbst tut Unrecht und übervorteilt und das Brüdern gegenüber? Oder wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht, weder Unzüchtige noch Götzendiener noch Ehebrecher noch Wollüstlinge noch Knabenständer noch Diebe noch Habsüchtige noch Trunkenbolde noch Lästerer noch Räuber werden das Reich Gottes erben, und das sind manche von euch gewesen. Aber ihr seid abgewaschen, aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen des Herrn Jesus und durch den Geist unseres Gottes. Ihr Lieben, wenn ich diesen Text vor Augen habe, dann sehe ich in Gedanken eine Landschaft in der Schweiz. Kennen Sie die Schweiz? Thunersee, Brienzersee, dazwischen liegt Interlaken, da kann man abbiegen ins Lauterbrunnental. Dieser Text ist für mich Mürren in der Schweiz, auf halber Höhe gelegen, 1800 Meter hoch, man blickt ca. 1500 Meter hinab ins Lauterbrunnental. Und gegen Abend kann man auf der einen Seite die leuchtenden Gipfel erkennen von den schneebedeckten Riesen, Mönch, Eiger, Jungfrau, die hellen, wunderbaren Höhen im letzten Sonnenlicht erstrahlen, während sich unten im Lauterbrunnental die dunklen Schatten schon breiten. Also der Schriftsteller wird langsam romantisch. Also das ist für mich 1. Korinther 6, 1 bis 11. Blick auf leuchtende Höhen, Blick in dunkle Tiefen, beides haben wir hier. Erlauben Sie mir aber zum Anfang der Stunde erst einmal über den Text hinauszugreifen. Wir wollen uns ein bisschen umsehen, überhaupt im 1. Korintherbrief. Es geht um Methoden der göttlichen Zurechtbringung. Darum geht es ja auch hier im 6. Kapitel. Bruder Heller schrieb vor vielen Jahren einen Artikel, in Gnade und Herrlichkeit, Missstände in der Gemeinde als Anlass zur Lehre. Missstände in der Gemeinde als Anlass zur Lehre. Und er hat damals ausgeführt, dass wir ja heutzutage fast dankbar sein können für die Fehler und Sünden der Korinther. Was? Auch noch dankbar für Sünden? Nicht für die Sünden an sich natürlich, aber was Gott daraus macht. Wir haben durch all die Missstände, die es in der Korinthergemeinde gab, von keiner anderen Gemeinde erfahren wir so viel über Sünden, Fehler, Streitereien, Missstände. Und das gibt uns aber, oder das gab dem Heiligen Geist, das gab dem Apostel Paulus Anlass, nun zurechtbringend einzugreifen. Und stellen wir uns einmal vor, die Korinther hätten nicht gestritten, sittlich einwandfrei gelebt, das Abendmahl richtig gefeiert, nicht an der Auferstehung gezweifelt, dann hätten wir viele Kapitel im 1. Korintherbrief nicht. Insofern können wir dankbar sein. Gott kann aus allem Negativen noch Gutes machen und sogar aus Sünde, da kann er noch Heilsames hervorbringen. Und wenn es nur in deinem und meinem Leben das Gefühl ist, ich habe schön demütig zu sein, denn ich bin nicht besser als die anderen im Grunde meines Fleisches. Wenn nur schon dieses Gefühl der Demütigung da ist, dann hat Gott schon wieder aus Sünde Positives hervorgebracht. Und so hat er in der Korinther Gemeinde aus all dem wertvolle Belehrungen für uns gegeben, durch die Jahrhunderte und Jahrtausende für die Gemeinde Gottes. Eine Methode ist die Methode der Beschämung. Die haben wir auch schon im ersten Kapitel. Da gab es bekanntlich vier Gruppen in der Korinther Gemeinde. 1. Korinther 1, Vers 12. Ich meine dies, dass jeder von euch sagt, der eine, ich bin des Paulus, der andere, ich bin des Apollos, die anderen, ich des Kephas, die vierten, ich aber Christi. Ist der Christus zerteilt? Da gab es also eine Gruppe, die schwörte auf Paulus. Nur Paulus. Also Paulus ist das Allerbeste, das Allerhöchste, das Allergründlichste. Wenn der Mann kommt, dann komme ich. Bei anderen Rednern komme ich nicht. Gibt es das heute auch noch, dass man sich so die Redner aussucht nach Sympathie und dass man sagt, der hat eine besondere Tiefe. Ich wäre vielleicht damals, wenn ich in Korinth gewohnt hätte, auch in der Gefahr gewesen, mich dieser ersten Splittergruppe anzuschließen. Paulus hat Tiefe, einzigartig. Die zweite Gruppe aber sagte, das ist kein guter Redner. Du musst den Apollos hören mit seinem glänzenden Griechisch. Apollos ist viel besser. Ja, manche Rhetoriker, die können ein Feuerwerk entfachen. Apollos, dem man ja zutraut, er habe den Hebräerbrief geschrieben wegen des glänzenden Griechisch. Nein, sagte die dritte Gruppe, wem hat denn der Herr Jesus gesagt, ich gebe dir die Schlüssel des Königreichs der Himmel, doch keinem Paulus und keinem Apollos. Das hat er doch dem Petrus gesagt. Petrus ist der Mann, so wie sich die katholische Kirche bis heute vornehmlich auf den Petrus stützt und beruft. Das ist der Mann. Und dann gab es die vierte Gruppe, die wollten ganz klug sein. Ha, alles Menschenwerk. Wir nennen uns nach Christus. Wir sind die Partei des Christus. Also wir liegen bestimmt richtig. So, wem gibt nun Paulus recht? Sagt Paulus, ihr Paulusgruppe, ihr habt mich verstanden. Das sind denn die richtigen Leute. Dann wären wir ja mitten im Wahlkampf NRW, ja, wenn Paulus sowas gemacht hätte. Oder gibt er der vierten Gruppe recht und sagt, Christuspartei, ja, das müssen wir machen. Keiner gibt er recht, sondern er beschämt sie durch die Aussage, durch die Frage, ist denn der Christus zerteilt? Der Christus, so nennt er hier die Gemeinde, einschließlich ihres Herrn, Haupt und Glieder, bilden zusammen den Messias, den Gesalbten Gottes. Wir sind ein Stück von ihm, bitte denkt an diese Größe und spaltet euch nicht. Eine andere Methode möchte ich nennen, die Methode des prophetischen Ausblicks, also Methoden der Zurechtbringung für eine zerstrittene Gemeinde, wo viele nicht gut wandelten. In 1. Korinther 3 haben wir die Methode des prophetischen Ausblicks. Da weist er hin auf den kommenden Tag. Bitte denkt daran, liebe Geschwister. Er spricht zwar zunächst von sich und Apollos, aber es gilt auch darüber hinaus für alle, mehr oder weniger, dass wir Gottes Mitarbeiter werden sollen. Und er spricht da von Mühe und von Lohn. Wo das Wort Lohn vorkommt bei Paulus, geht es nie um Rettung oder Rechtfertigung. Aber es geht um den Wandel, es geht um die Arbeit, es geht um die Mühe, die einer macht. Bei Gott gilt kein Verdienen, keiner kann Ansprüche stellen. Aber es steht doch Gott frei, einen treuen Kämpfer und Diener zu belohnen. Wer will ihm das verwehren? Und so spricht Paulus von Lohn, Lob, Preis. 1. Korinther 3 von Lohn, Kapitel 4 von Lob, Kapitel 9 von Preis, Siegeskranz. Einmal wird alles offenbar werden, ob ihr fleischlich oder geistlich gearbeitet und gelebt habt. Einmal wird alles offenbar. Es wird durchs Feuer Gottes gehen und auf Echtheit geprüft werden. Methode des prophetischen Ausblicks. Dann haben wir eine andere Methode, harter Gemeindezucht in 1. Korinther 5. Wo einer eine sittliche Verfehlung begangen hatte, wie sie damals und dort nicht einmal in dem zügellosen Korinth gang und gäbe war. Korinth war für seine Zügellosigkeit bekannt, diese Hafenstadt mit zwei Häfen im Osten und im Westen. Und es gab das Schlagwort Korinthiazestei. Korinthiazestei bedeutet korinthisch leben, zügellos leben, in Ausschweifungen. Und trotzdem, das war dort nicht üblich, dass einer seines Vaters Frau hatte, die Stiefmutter. Und hier greift Paulus zu einem ganz anderen Mittel, harter Gemeindezucht. Das können wir heute nicht einfach übertragen. Ich wäre sehr skeptisch, wenn ich irgendwo gesagt bekäme, das haben wir in unserer Gemeinde genauso gemacht. Ein Bruder, der schlecht wandelte, der sich böse Zügellosigkeiten erlaubt hat, den haben wir in einer feierlichen Gemeindestunde dem Satan übergeben zum Verderben des Fleisches. Er ist doch daraufhin vor 3 Wochen gestorben, eines vorzeitigen Todes, auf dass der Geist errettet werde. Nein, ich denke nein. So sehr wir Nachahmer des Paulus werden sollen, wir haben nicht einfach die Vollmacht des Paulus in jeder Weise. Du hast ja auch noch keinen aus dem Fenster herausgefallenen toten Eutychus auferweckt oder etwa doch. Also wir haben weder bei den Wundern noch hier bei dieser Strafaktion Gerichtsvollmacht so ohne weiteres die Berechtigung, da Paulus nachzumachen. Wir merken auch in 1. Korinther 5, dass ihm das schwerfällt. Dazu braucht er Kraft des Herrn Jesu, wenn die Gemeinde versammelt ist und auch sein Geist dabei ist. Dem Leibe nach ist er nicht dabei, aber mit dem Geist versammelt und mit der Kraft des Herrn Jesus. Das braucht Kraft vom Herrn Jesus, um einen Menschen dem Satan zu übergeben. Nein, das können wir so heute nicht machen. Heute fällt man ins andere Extrem. Überhaupt keine Gemeindezucht. Da las ich mal in Idea Spectrum vom Leiter von Wiedenest. Er habe da gesagt, zu einem jungen Paar, unverheiratet, in Urlaub gefahren, lebten wie Eheleute, waren unverheiratet. Und da habe ich gestaunt. So freundlich kann man Gemeindezucht üben, so freundlich und herzlich. Ihr lieben jungen Leute, ihr seid herzlich eingeladen für unsere Versammlungen und Gottesdienste, aber nicht als Mitglieder. Aha, dachte ich, so freundlich kann man Gemeindezucht machen. Ihr seid herzlich eingeladen, aber nicht als Mitglieder. Sodass, statt dass er gesagt hätte, wir schließen euch sofort als Mitglieder aus, man kann es ja auch freundlicher sagen. Die Not in der heutigen Zeit ist, dass Sünde nicht mehr Sünde genannt wird. Dass junge Leute keine Maßstäbe haben. Wie wir hören, Kinder bedrohen die Schullehrer, sodass die Angst haben, ihren Beruf auszuüben mit Messern. Geht man in die Schule, wenn nicht gar mit Waffen oder Schreckschusspistolen oder anderem, auch in Stuttgart vorgekommen. Und in den USA hat man sich Gedanken gemacht, was können wir dann machen, um den jungen Leuten wieder Maßstäbe zu geben. Die Kinder sind ja nicht schuld, wenn sie nur vom Fernseher erzogen werden und sehen das tägliche Blutvergießen, Pistole. Sondern die, die so Dinge an sie heranbringen, das sind die Schuldigen. Und da hat man in einer amerikanischen Schule, kam einer auf die schlaue Idee, ach, wie wär's denn, wenn wir im Flur der Schule oder Klassenzimmern die 10 Gebote mal aufhängen würden. Ach ja, 10 Gebote. Früher war es eine Selbstverständlichkeit, die kannte man von Jugend auf, heute nicht mehr. Und da ist es gut, wenn man nicht gleich mit dem süßen Evangelium kommt, sondern die Gebote auch mal in den Raum stellt. Also wir können heute nicht einfach Menschen dem Satan übergeben zum Verderben des Fleisches, aber wir können und sollten Sünde Sünde nennen, Maßstäbe setzen und hier und da darauf hinweisen, was recht und was eben nicht recht ist. Und da bedarf es auch mal der klaren Töne. Dann kann derselbe Paulus in anderen Kapiteln wieder ganz sanft daherkommen, ganz sanft und ganz lieblich ermahnen. Es geht da um die Starken und die Schwachen, es geht da um Fleischessen, Götzenopferfleisch, Feiertage halten. Das sehen wir im Römerbrief, wie auch im 1. Korintherbrief, 1. Korinther 8 oder Römer 14. Da sehen wir, wie der gleiche Paulus ganz sanft und liebevoll ermahnt, nehmt Rücksicht aufeinander. Verschiedene Methoden der Zurechtbringung. Und die Methode hier in 1. Korinther 6 ist, die Methode der Beschämung. Denkt doch an das, wozu ihr berufen seid. Denkt doch einmal darüber nach und dann müsste sich eigentlich in eurem Verhalten etwas ändern, dass euch werde klein das Kleine und das Große groß erscheine. Wer dazu berufen ist, die Welt zu richten, Engel zu richten, muss der über jede Kleinigkeit streiten in der Gemeinde Gottes, wegen alten Kleiderschrank vor Gericht ziehen oder wegen Kompetenz und Ehrabschneidung, muss da jeder es so genau nehmen, dass ich nur ja nicht irgendwie ein bisschen zurückgesetzt werde gegen anderen, dass mir nur ja kein Unrecht geschieht. Paulus sagt, lass dich doch mal wieder übervorteilen. Ach, ich muss bei diesem Satz einfach schmunzeln. Wann hast du dich das letzte Mal übervorteilen lassen, ohne bitter zu werden? Methode der Beschämung. Sie kennen ja sicher die Geschichte, die Bruder Geier oft erzählt hat. Von dem Fürstensohn, der von Zigeunern entführt wurde. Das hat sich ja bei der Jahrhundertwende der vorigen im Darmstädter Raum zugetragen. Da war ein Fürst und er hatte einen kleinen Sohn im Kinderwagen. Die Wärterin, die hat ihn nachmittags im Park betreut, schlief aber manchmal ein auf der Parkbank neben sich den Kinderwagen. Da gab es Zigeuner, die hatten etwas gegen den Fürsten, weil er nicht gerade freundlich mit ihnen umging. Ihr Zigeuner, pack, macht, dass ihr fortkommt. Und da wurden die ihm böse und da haben sie sich was ausgedacht. Als die Wärterin wieder einmal schlief, da kamen sie, nahmen das kleine Kind aus dem Kinderwagen, in der Decke eingehüllt und ab. Es wurde nie mehr gefunden. Und dann ging das so, 18 Jahre von einer Zigeunermutter erzogen, als sie merkte, ich muss jetzt sterben, mein letztes Stündlein kommt, sagte sie dem Knaben, hör mal zu, du bist nicht mein Kind, du bist von da hinten, dem Schloss. Du bist der Sohn des Fürsten. Hier ist die Decke. Daran wird man dich erkennen. Du kannst hingehen und dich melden. Und so geschah es auch. Und man sagte, wahrhaftig, der Sohn, 18 Jahre vermisst, nun haben wir ihn wieder. Wunderbar. Der Sohn ist wieder da. Aber wenn man so im Wald erzogen ist und überall herumgezogen ist, 18 Jahre mit Zigeunern, dann hat man so Angewohnheiten, die Kirschensteine auf den Teppich zu spucken und so weiter. Und da hatte der Fürst einen weisen Erzieher angestellt. Der hat dann nicht gesagt, benimm dich mal, du elender Zigeuner, sondern der hat gesagt, Hoheit sind ein Fürstensohn. Bitte bedenken Sie das. Aha, das ist die Methode der Beschämung. Das ist die Methode, die Paulus hier auch anwendet in 1. Korinther 6. Wisst ihr nicht, denkt doch da mal, ihr zerstrittenen Leute, denkt doch einmal daran, die Heiligen werden die Welt richten und wir sollen Engel richten. Richten im Sinne von Zurechtbringung. Das gehört zu den großen Zukunftsaufgaben, die die Gemeinde Jesu hat. Mit richten, mit erben, mit königlich herrschen. Wir haben in Römer 8, Vers 17 dazu eine wunderbare Parallelstelle. Römer 8, Vers 17, wenn aber Kinder so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich mit leiden, damit wir auch mit verherrlicht werden. Miterben. Oder im 2. Timotheusbrief, da haben wir auch diesbezüglich eine wunderbare Stelle, 2. Timotheus 2, Vers 11 und 12. Wenn wir mitgestorben sind, werden wir auch mitleben. Wenn wir geduldig ausharren, werden wir auch mit königlich herrschen. 2. Timotheus 2, Vers 12. Die Stelle sollten wir uns auch mal merken, außer Römer 8, Vers 17. Miterben, mit königlich herrschen und hier nun mitrichten. Denn unser Herr will nicht alles allein machen. Das sind die Ausblicke zu den leuchtenden Höhen, Mönch, Eiger, Jungfrau. Aber wir haben auch den Blick in die finsteren Tiefen. Paulus spricht ja hier zu Heiligen. Aber diese Heiligen waren nicht immer Heilige. Was sind überhaupt Heilige? Nicht im Sinn der katholischen Kirche. Heilige sind nicht Menschen mit einem Heiligenschein oder fehlerlose, vollkommene. Das ist überhaupt nicht der Sinn von Heiligkeit im Neuen Testament. Bei Paulus, Epheser 4, Vers 12 sagt ja Paulus, zur Vollausrüstung, zur Zubereitung der Heiligen für das Werk des Dienstes. Bruder Geier hat mal eine Schrift darüber geschrieben. Wenn ich mich nicht irre, sagte er, das sei der mittelste Vers des Epheserbriefes. Epheser 4, 12, zur Ausrüstung oder Zubereitung der Heiligen für das Werk des Dienstes. Also die Heiligen müssen noch erst zubereitet werden. Die Heiligen sind nicht fertig. Die Bedeutung von heilig ist eine doppelte: Absonderung und geweiht, abgesondert von der Sünde, vom Ungöttlichen, geweiht. Der Ton liegt aber auf geweiht, ihm zur Verfügung. Meine Definition für Heilige lautet: unfertige Gottgeweihte in der Schule des Heiligen Geistes. Unfertige Gottgeweihte in der Schule des Heiligen Geistes. Sie sind ihm geweiht, aber sie sind noch nicht fertig. Das gilt für uns alle, die wir dem Herrn gehören. Keiner ist fertig, aber wir sind hoffentlich alle solche, die ihm geweiht sind, die sagen können: mein Herr und mein Heiland bist du, sollst du sein. Wer es noch nicht gesagt hat, kann es heute zum ersten Mal tun: mein Heiland und mein Herr. Bitte beides nicht voneinander trennen. Es gibt Leute, die möchten das trennen. Mein Heiland sollst du sein. Vielen Dank für die Vergebung der Sünden. Mein Herr, naja, oh Heiland, bitte über ein paar Sachen möchte ich dann doch schon selber bestimmen. Über Eheanbahnung und Immobilien und Urlaub und dies und jenes, sonst komme ich am Ende noch im Leben zu kurz. Bitte nicht voneinander trennen. Das ist Teufelstheologie, was ich gerade gesagt habe. Du kommst im Leben zu kurz, sagt der Teufel, wenn du mit dem Herrn lebst, wenn du mit Jesus lebst. Heiland ja, Herr nein, so geht es nicht, das gehört zusammen. Sei du mein Heiland und mein Herr. Und das sind dann Heilige, unfertige zunächst, unfertige Gottgeweihte in der Schule des Heiligen Geistes. Fertig werden wir erst droben. Hier auf Erden kann niemand sagen, jetzt bin ich fertig, stehe komplett in der Heiligung, Sünde ist nicht mehr möglich. Oh nein, ich würde sogar warnen, das nachzusprechen, was mir vor 30, 40 Jahren mal ein Bruder, ein Älterer im Auto sagte, abends um 18 Uhr: Halleluja, ich habe heute noch nicht gesündigt. Ja, also dass er nicht Mord und Ehebruch begangen hat, das mag ja sein, aber was in Sekundenschnelle durchs Herz zieht, wer will denn das beurteilen? Wer will sagen, Halleluja, ich habe heute noch nicht gesündigt, lassen wir solche dummen Schwärmereien? Nein, nein, das zu beurteilen ist Sache des Herrn, nicht unsere Sache. Die potenzielle Sündenmöglichkeit steckt in unserem Fleisch, Seele, Fantasie, Herz, immerfort. Aber wir dürfen dennoch ihm Geweihte sein, ihm Geweihte sein. Unfertige Gottgeweihte in der Schule des Heiligen Geistes. Und es geht darum, dass der Herr mit uns vorankommt in dieser Schule, dass wir eine Lektion um die andere lernen, nicht nur in der Lehre, sondern dann auch im Verhalten und Wandel. Wir haben in den Versen 9 und 10 einen sogenannten Lasterkatalog, und die haben wir ja öfter im Neuen Testament und des Öfteren auch bei Paulus, Lasterkatalog. Am Ende von Römer 1 finden Sie solch eine Aufzählung von Sünden. So war es im alten Rom, so ist es heute wieder, noch schlimmer wahrscheinlich. Und wir haben auch einen Lasterkatalog in 2. Timotheus 3. Und den möchte ich doch mal vorlesen. 2. Timotheus 3 ist sehr aktuell. Und Paulus sagt ja auch, das ist der Mensch der letzten Tage, der Mensch der Endzeit. Ich kann nur darüber staunen, wie Paulus vor fast 2000 Jahren das so genau beschrieben hat, den Menschen der Endzeit. Das ist, als sei Paulus heute hier in unserer Gesellschaft aufgekreuzt und habe sich mal die Ehen und die Familien und die Schulen und die Fernsehfilme und die Illustrierten und alles Mögliche angeschaut. Und dann hat er sich hingesetzt und Folgendes geschrieben. 2. Timotheus 3. Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere, schwierige, lästige Zeiten sein werden. Denn die Menschen, und dann kommt die Kennzeichnung des Menschen der Endzeit. Was meinen Sie, was er als allererstes nennt? Unseren Egoismus. Der Mensch ist vor allem Egoist, selbstsüchtig, egozentriert, selbstsüchtig. Ich und dann nochmal ich. Und es ist ja ein Zeichen unserer Zeit, dass es viele Menschen gibt, die da gar keinen Hehl draus machen. Singles und andere, Karrierefrauen, Karrieremänner, alle möglichen Leute, die sogar noch stolz sind auf ihr Sündenleben und stolz sind auf ihre Ich-Bezogenheit. Ich interessiere mich wirklich nur für mich, mein Geld, meine Karriere, mein Ansehen, meine Lust. Das ist es. Und vielleicht noch die Wohnungseinrichtung. Ja, die alte Mutter da irgendwo, die suche ich mal alle 4 Wochen, aber sonst interessiert mich das nicht so sehr. Es geht um meine Karriere und um meine Lust, dass ich nur nie zu kurz komme. Der Mensch der Endzeit, ganz stark Ego ist, das ist das allererste, was Paulus nennt, und das nennt er wohl als zweites. Ein Mensch mit solcher Einstellung, der braucht Money, der braucht Geld. Anderswo sagt man Kohle bei den jungen Leuten. Also da braucht man Geld. Das ist das Zweite, die Herrschaft des Geldes, was die heute für eine Macht ist und Blüten treibt. Das kann man ja auch in Nachrichten erkennen. Immer, immer wieder Geld, 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 das Allerwichtigste der Welt. Börse rauf, Börse runter. Ich ärgere mich immer ein bisschen, weil ich meine, wenn man Geld haben will, sollte man arbeiten. Naja, das ist vielleicht altmodisch, meine Meinung. Und dann geht es weiter in 2. Timotheus 3, selbstsüchtig geldliebend, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend, Verräter, unbesonnen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott. Und, sagt Paulus, manche wollen dabei auch noch fromm sein. Lasterkatalog. Das nimmt man ja dem Paulus sehr übel, dass er in solchen Lasterkatalogen dann auch Homosexualität anprangert und nicht sagt, das ist eben eine andere Form des Menschseins, das muss man tolerieren. Nein, das nennt er Sünde. Und in einem Informationsbrief der Bekenntnisbewegung, kein anderes Evangelium, da las ich vor 1-2 Jahren doch einmal, seit wann darf man Sünde segnen? Weil es ja in der Kirche derartige Strömungen gibt. Naja, es ist eine andere Form des Menschseins und die wollen wir dann auch mal segnen. Seit wann darf man Sünde segnen? Also dann noch lieber die Kühe und die Kaninchen in die Kirche und die mal segnen. Das sind wenigstens nicht in diesem Sinne Sünder. Aber seit wann darf man Sünde segnen? Ja, es gibt heute schreckliche Auswüchse. Und ich denke, wir sind gut beraten, wenn wir uns da nicht dem Zeitgeist anpassen, sondern der Schrift folgen und in den Linien des Apostels Paulus denken. Damit kein Missverständnis aufkommt, ich sage immer wieder, Gott hat seine Arme weit ausgebreitet für alle verlorenen Söhne und Töchter, die zu ihm kommen möchten. Für den Sünder, der Buße tut, hat er seine Arme weit ausgebreitet. Aber eines macht die Bibel nicht und macht Gott nicht, nämlich, dass er Sünde für Normalität hält, ist nicht so schlimm, das tun alle, und so kann man ja auch leben, alternative Form des Menschseins und so weiter, das muss man tolerieren. Für den Sünder, der Sünde bekennt, der loskommen möchte, der zum Herrn will, sind die Arme weit ausgebreitet, der ist der Sünderheiland und der barmherzige Gott. Aber eben für den, der wirklich auch erkennt und bereut und bekennt und möchte heim zum Vater, da eilt ihm der Vater entgegen wie beim verlorenen Sohn. Aber sagen, das ist alles so in Ordnung, macht nur weiter mit eurer Sünde. Das allerdings macht die Bibel nicht und so dürfen wir auch nicht reden. Lasterkataloge. Da könnten wir uns ja nun als fromme Leute schnell verabschieden davon und könnten sagen, naja, also mich geht das ja alles nichts an, ich bin weder ein Trunkenbold noch Ehebrecher oder sonst was. Aber ich meine, wir sollten über manche Dinge schon nachdenken. Diebe zum Beispiel, das ist eine Gefahr bei mir, Kleptomanie, nicht im Supermarkt, ich habe ja mein Portemonnaie, ich lasse da nichts mitgehen, aber ich bin schon in der Gefahr des Diebstahls, Redakteur einer Zeitschrift, der ist immer auf der Yacht nach guten Zitate, gute Zitate, gute Zitate. 3 Sätze, 5 Sätze, 1/2 Seite. Bei einer ganzen Seite wird es dann schon schwierig. Ich habe jetzt das Buch gelesen von Walter Künneth, Antwort auf den Mythos, des Alfred Rosenberg, wunderschönes Buch mit herrlichen Zitaten in der Hitlerzeit geschrieben, was er da sagt über die Ehre Gottes und dass doch der Mensch diese Ehre nicht in prometheischem Wahnwitz an sich reißen darf und sich selber vergöttern kann. Und das unter Hitler. Das war ein Mut. Und da habe ich so 3 Seiten rausgeschrieben. Ich wollte ein bisschen berichten über dieses Buch, aber ich habe natürlich jetzt erstmal an den Verlag geschrieben und warte auf Antwort. Wenn ich sowas mache, ohne zu fragen, bin ich auch schon ein Dieb. Und bei dem Lügen müssen wir auch aufpassen. Zitat, Verfälschung ist auch schon Lüge. Der Bruder hat das gesagt. Und da lassen wir die Hälfte des Satzes weg und nehmen nur die andere Hälfte. Da kann man einen Satz ganz schön entstellen. Und was ist mit dem Götzendienst? Das muss ich ja hier im Siegerland wahrscheinlich nicht sagen, aber in anderen Versammlungen sage ich das gelegentlich, wo auch jüngere Leute in reicher Zahl dann vertreten sind. Also wenn ihr mal eine Bibelstunde auslasst wegen dem Fernsehen, also wenn dich mal etwas ganz arg interessiert und da kommt eine Sendung über deine Leber, Galle, Niere oder was weiß ich und es interessiert dich so arg, also wenn einer mal einmal deswegen fehlt, würde ich großzügig sein. Wenn das aber zum Regelfall wird und Leute sagen, immer setzen die Bibelstunde an dem Tag, wo diese Fernsehserie läuft. Das geht doch nicht. Die sollten sich mal nach der Fernsehserie richten und ihre Bibelstunde anders setzen. Das geht doch nicht. Dann ist man schon im Götzendienst. Dann ist man schon im Götzendienst. Alles, was uns wichtiger wird als der Herr Jesus, wenn uns die Welt wichtiger wird als das Wort. Also bitte, wir wollen da nicht gesetzlich sein, wenn einer mal etwas meint, unbedingt sehen zu müssen. Ich wäre da großzügig. Aber wenn das einreißt, und da muss man den Anfängen wehren, und da muss man dann jungen und älteren Leuten einschärfen, was ist dir eigentlich wichtiger? Wie setzt du innerlich die Prioritäten? Götzendienst. Also man kann auch bei all diesen Dingen sich hinterfragen. Solche werden die Königsherrschaft Gottes nicht ererben. Ja, kommen die nun alle in die Hölle, die ein bisschen zu viel Fernsehen, oder die nun da mal was haben mitgehen lassen als Diebe, oder der Heinz Schumacher ein Zitat, wo er eigentlich hätte fragen müssen, ist schon fast eine Seite und er fragt nicht, kommt dann nun in die Hölle. Ich habe bei Professor Ströter folgende Erklärung gelesen. Ist ja klar, dass hier nicht Kleinigkeiten gemeint sind, ist ja klar, dass Paulus hier schwere Verfehlungen meint, wirkliches Laster- und Sündenleben meint. Und dann sagt Ströter, hier werden ja Gläubige angeredet, solche haben nicht Teil an der Königsherrschaft mit Jesus, das heißt nicht, dass sie verdammt werden. Auch in 1. Korinther 3 sagt Paulus, wenn alles verbrennt, er selbst wird gerettet, doch so wie durch Feuer. Und in 1. Korinther 5, bei dieser harten Gemeindezucht, sagt Paulus, auf dass sein Geist errettet werde am Tage des Herrn Jesu. Und so sagt Ströter, Professor Ströter, es geht darum, dass solche Leute nicht teilhaben können an der Königsherrschaft, an dem königlichen Dienen zusammen mit dem Herrn Jesus in die Äonen hinein. Und Bruder Geier sagte im gleichen Sinne, es gibt im Reich Gottes Bürger und Herrscher. Bürger wirst du durch Geburt und da gibt es auch nichts zu ändern. Und das bleibt man, wenn man es einmal ist. Aber Herrscher wird man nur nach entsprechender Ausbildung und Bewährung. Lasterkatalog. Und nun kommt das wunderbare Evangelium in 1. Korinther 6. Der schönste Vers ist für mich Vers 11. Da haben wir ein dreifaches göttliches Aber. Gestern Abend habe ich auch auf ein Aber Gottes hingewiesen in 2. Samuel 11. Das war ein anderes göttliches Aber. 2. Samuel 11 am Schluss nach dem Ehebruch des David und den Vertuschungsversuchen und dem Mord an Uriah, dem indirekten Mord. Er hat sich selber die Hände nicht schmutzig gemacht dabei. Er hatte seine Leute. Wozu ist Krieg? Wozu habe ich die Feinde? Die mögen den erschießen oder töten. Und so geschah es auch. Und der David dachte so, endlich ist er aus dem Weg geräumt, kann ich die Batseba heiraten, alles in Ordnung. Aber der Herr war gegen ihn. Das lässt er ihm nicht einfach durchgehen. Und dann kommt der Nathan, dann kommt sein Sündenbekenntnis, allerdings auch seine Vergebung. Aber auch 4 seiner Söhne starben eines vorzeitigen, unnatürlichen Todes. 4, so wie er ja gesagt hat dem Nathan. Sowas ist in meinem Reich passiert, das muss der vierfach erstatten. Das Aber Gottes in 2. Samuel 11, 27, das ist das Aber, wo Gott sich uns entgegenstellt. So kommst du mir nicht davon. Du kannst nicht in solcher Sünde leben und dann denken, alles in Ordnung. So geht das nicht. Und nun hier ein anderes Aber, das Aber der rettenden Liebe, das Aber der rettenden Liebe. Aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt. Nein, zunächst heißt, aber ihr seid abgewaschen. Aber ihr seid abgewaschen, gewaschen im Blut des Lammes, Offenbarung 7, Vers 14. Taufwasser allein genügt dazu nicht. Taufwasser kann das höchstens bezeugen und darstellen, aber nicht wirklich Sünden abwaschen. Das kann nur das Blut des Lammes nach Offenbarung 7, Vers 14. Und dann seid ihr geheiligt, ihm übergeben worden, nachdem die Abwaschung geschehen war, seid ihr ihm übergeben worden. Und nun seid ihr gerechtfertigt. Aber ihr seid abgewaschen, er ist der Heiland. Aber ihr seid geheiligt, er ist der Herr. Aber ihr seid gerechtfertigt, er ist unser Anwalt. Das klingt ganz feierlich, fast liturgisch, als wären diese ehemaligen groben Sünder, woraus zum Teil ja die Gemeinde bestand in der Hafenstadt Korinth, als wären die in einer feierlichen Gemeindeversammlung, mit oder ohne Wassertaufe, wer weiß, jedenfalls dem Herrn übergeben, über ihnen gebetet, vielleicht mit Handauflegung. Da seid ihr herausgekommen. Da hat man euch aufgelesen, aber nun ist ja alles anders bei euch geworden. Aber. Und nun sind diese ehemaligen, zum Teil sehr groben Sünder, Heilige Gottes, ihm geweiht. Da muss ich in Klammern noch etwas hinzufügen. Wenn wir nun in unserem Leben nicht aus groben Sünden kommen und waren nicht Zuhälter und alles mögliche Trunkenbolde, dann wollen wir uns über die anderen nicht allzu sehr erheben, wir, die wir aus den feinen und kleinen Sünden kamen, hier ein bisschen Hochmut, da ein bisschen Götzendienst, da ein bisschen Ehrsucht, da ein bisschen Verleumdung. Wenn man wie ich als Neunjähriger zum ersten Mal in einem Zelt von Heukelbach in Mettmann zurückbleibt, in einer Kinderstunde, was ist da groß an Sünden zu bekennen? Ja, bei der letzten Prügel die Mama vors Schienbein getreten. Ja, die Hand vielleicht ausgestreckt, Nachbarsgarten zu den Erdbeeren oder was weiß ich, jemand um sein Spielzeug beneidet. Da gibt's ja eine große Sündenerkenntnis. Da macht der Heilige Geist dann schon noch Nacharbeit im späteren Leben. Wenn wir also die kleinen, feinen Sünder sind in Kunst und Wissenschaft und Hochmut und Eitelkeit, dann wollen wir uns nicht so sehr erheben, sondern erkennen, es ist nur Gnade, wenn wir bewahrt wurden. Wir sind zu allem Bösen fähig, potenziell auch zu groben Sünden, entsprechenden entsetzlichen Lagen sich hineinversetzen, wo Kriegsgebiete sind, wo die Grausamkeit herrscht, wo die Brutalität an der Tagesordnung ist, dass ja junge Kinder schon anderen die Hände abhacken, habe ich neulich im Fernsehen gesehen. Und die denken sich nichts dabei, das ist für die alltäglich, das macht man eben so gegen die andere Rasse. Ganz schreckliche Dinge. Wenn wir davor bewahrt geblieben sind, weil wir in geordneten Verhältnissen aufwachsen konnten, weil wir vielleicht die betende Großmutter hatten, dann wollen wir dem Herrn danken und uns über andere nicht erheben. Wie heißt es in einem Liede? Ob dich der Teufel an einem Faden oder an einer Kette hält, ist alles eins in seinen Augen. Letztlich sind wir da auch nicht viel besser. Und nun zum Schluss der Stunde noch ein Blick in die Gegenwart. Wir haben geschaut nach oben, zu den hell leuchtenden Gipfeln. Wir haben heruntergeschaut ins dunkle Tal. Da seid ihr hergekommen, ihr Heiligen. Aber nun seid ihr ihm übergeben, nun seid ihr Heilige. Nun soll durch euch die Welt gerichtet werden. Nicht hinrichten, sondern herrichten. Wenn wir das einmal fest ins Herz genommen haben, dann lesen wir zum Beispiel den Text vom Weltgericht mit anderen Augen. Offenbarung 20, 11 bis 15 lesen wir dann mit anderen Augen. Offenbarung 20, 11 bis 15, Sie kennen sicher den Text, den großen weißen Thron, die Toten stehen alle auf und stehen vor dem Thron und sie werden gerichtet, die einen zur Rechten, die anderen zur Linken, Leben oder Feuersee. Zweimal gibt es ja eine so große Scheidung. Matthäus 25, beim Gericht über die lebenden Völker, Offenbarung 20, 11 bis 15 über die Toten. Das ist natürlich noch nicht das Ende, dann kommen Äonen, Zurechtbringung, bis das Gott sein wird, einmal alles in allem, aber es gibt dieses Weltgericht. Wir lesen das von 1. Korinther 6, 2 und 3 aus mit anderen Augen. Da zittere ich nicht, oh Herr, hoffentlich stehe ich dann im Weltgericht auf der richtigen Seite. Wenn ich dem Herrn gehöre, dann sollen wir da mitrichten. Das ist viel Arbeit, wenn die Worte und die Lebensfilme und all das zur Sprache kommt. Wenn wir Menschen heute so Filme machen können und Videofilme und alles aufzeichnen können, sollte der Herr das nicht viel besser vermögen. Wenn hier von Büchern die Rede ist, dann ist das ja Bildersprache. Filme gab es noch nicht in unserer Art, sonst hätte man vielleicht von Filmen gelesen. Jedenfalls beim Herrn ist alles gespeichert, alles gespeichert. Seine Apparate sind ja wohl besser als die unteren, seine Handys im Himmel und seine Videofilmaufnahmen und so weiter und so weiter. Da ist ja wohl doch Gott uns allen technisch überlegen und diese ganz andere Dimension für uns unvorstellbar. Die Offenbarung macht deutlich, es ist alles aufgehoben, es geht nichts verloren, bis hin zu den Beweggründen. Das können wir noch nicht aufzeichnen mit unseren Apparaten, die Motive. Und immer wieder gibt es bei den Gerichtsverhandlungen Indizienprozesse oder Freispruch aus Mangel an Beweisen. Das gibt's bei Gott nicht. Die Heiligen sollen mit die Welt richten. Und nun sagt Paulus, jetzt blicken wir zum Schluss in die Gegenwart. In die Gegenwart der Korinthergemeinde, in die damalige Gegenwart, etwa ums Jahr 55. Ihr streitet herum, ihr könnt euch nicht einigen und ihr geht vor die weltlichen Gerichte. Ihr dreht ja alles herum, ihr sollt die Welt richten, jetzt lasst ihr die Welt über Gemeindedinge richten. Da muss ich wieder etwas in Klammern hinzufügen, damit wir uns nicht falsch verstehen. Es gibt natürlich Dinge, auch im Gemeindeleben, Kirchenleben, Kirchen, Freikirchen, Gemeinde, da braucht man den Rechtsanwalt, da braucht man den Notar. Es ist nicht damit getan, dass ein lieber Bruder zum anderen lieben Bruder sagt, du, nach meinem Tode kriegst du das Grundstück. Oh, vielen Dank, Bruder, das freut mich aber sehr. Nicht schriftlich gemacht, es gibt schrecklichen Streiterei. Also man braucht natürlich in gewissen Dingen, wenn es um Immobilien und hohe Beträge geht und, da braucht man natürlich die Rechtsberatung, das ist keine Sünde. Es wäre eine Sünde, das nicht zu tun. Das braucht man in gewissen Fällen. Darum geht's hier nicht. Es geht darum, dass die Korinther sich um Alltagsdinge, Alltägliches gestritten haben. Und wenn du mir nicht recht gibst, dann gehe ich eben da vor den Richter. Und Paulus sagt, dass diese weltlichen Richter, wenn er sie Ungerechte nennt, dann will er sicher nicht sagen, dass das ganze römische Recht nur aus Ungerechten bestand. Das römische Recht hatte einen guten Ruf. Aber für Gemeindedinge sind diese Leute unzuständig. Wie es unter Jüngern Jesu zugehen soll, da haben die doch keine Ahnung, nach ihrem römischen Recht zu urteilen. Könnt ihr euch da nicht selber einigen? Es geht hier um alltägliche Dinge, es geht hier um Kleinigkeiten und es geht darum, dass wir als Gotteskinder, ich kenne solche Leute, ich habe schon solche kennengelernt, wenn man an viele Orte kommt, begegnen einem viele Menschen und da gibt es auch Leute, manchmal kommen diese unguten Eigenschaften im Alter wieder heraus. Früher hat man maskiert, geschauspielert, aber nicht wirklich gestorben dem eigenen Wesen. Und dann sagt Wolfgang Jugel, das Alter ist eine gnadenvolle oder gnadenlose Demaskierung. Was du nicht wirklich gestorben bist, ans Kreuz gegeben hast, das kommt im Alter unschön wieder heraus. Zum Beispiel Leute, die genau darauf achten. Der hatte am Ausgang die Hand aber länger gehalten als mir. Also jetzt bin ich schon wieder zurückgesetzt. Ja, also wenn wir so Menschen sind, die ständig auf der Lauer liegen, oh, dass mir doch bitte nicht im Kleinsten ein Unrecht geschieht, eine Eheabschneidung, eine Zurücksetzung. Manchmal ist es nur ein Missverständnis, gar nicht so gemeint. Das will Paulus hier anprangern, dass wir doch bitte nicht so auf unsere Ehre bedacht sind, eine Kleinigkeit. Und dies und jenes, Geld und Gut und Ehre und Kompetenzgerangel in der Gemeinde, wer hat zu sagen, wer hat nicht zu sagen, das ist aber mein Bereich, oh weh, wie kann der sich einmischen? Alle diese Dinge hört man ja gelegentlich und da sagt Paulus, lass dir doch mal Unrecht tun, lass dich doch mal übervorteilen. Mir haben aber schon Leute gesagt, wenn man ja mal älter ist als 60 Jahre oder 65, was weiß ich, dann hat man ja viele Gespräche in seinem Leben gehört und dann hat man auch schon mal gehört, dass jemand sagte, jener Bruder, der hat mich vor 25 Jahren mal schwer beleidigt, ich hab's ihm aber vergeben. wenn du da 25 Jahre darüber redest, dann ist das kein Zeichen von innerer Lösung. Und Paulus meint hier, dass wir innerlich gelöst darüber stehen können. Das möchte er uns schenken. Gelöst über etwas stehen. Ich meine nicht Vergewaltigungen und Folter. Es mag Dinge geben, da sind die Verwundungen so stark, das kann man ein Leben lang überhaupt nicht vergessen. Ich meine solche Dinge nicht. Ich meine Alltägliches, was Paulus sagt. Dass wir doch wegen dem alten Kleiderschrank nicht so böse streiten, dass wir doch großzügig sind mit dieser oder jener Übervorteilung. Lass fahren dahin, sie haben es keinen Gewinn. Dass wir also eine Gesinnung haben, in der wir angesichts der großen Berufung großzügig sein können in kleinen Dingen, innerlich gelöst. Wie oft hat uns das Bruder Heller gesagt, gelöst, gelöst, innerlich freudig drüberstehend, lass fahren dahin, ich habe ja viel Größeres. Das schenke uns der Herr. Amen.